Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute Mittag, kurz vor 12 Uhr, gab in Stockholm Göran Hansson, Generalsekretär der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die Physik-Nobelpreisträger 2019 bekannt.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics. Zur einen Hälfte an James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie und zur anderen Hälfte gemeinsam an Michel Mayor und Didier Queloz für die Entdeckung eines Exoplaneten im Umlauf um einen sonnenähnlichen Stern.
Mit ihren Arbeiten hätten die drei Preisträger die Vorstellungen vom Universum und dem Planeten für immer verändert und maßgeblich zum Verständnis unseres Platzes im Universum beigetragen. Der große Kosmos und die kleinen Planeten, darum geht es heute in Forschung aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und in New York in seinem Hotelzimmer sitzt mein Kollege Dirk Lorenzen, unser Fachautor für Astronomie und Kosmologie. Dirk, wie kann man an einem solchen Tag, wo es den Physik-Nobelpreis gibt, in New York sein?
Das hat private Gründe. Was ist der Nobelpreis gegen den Geburtstag der eigenen Mutter? Deswegen bin ich hier.
Ein thematisch geteilter Nobelpreis. Sie haben die Nobelpreisverleihung für uns auch mitverfolgt. Was haben diese beiden Bereiche miteinander zu tun?
Absolut nichts. Ich finde diese Kombination sehr überraschend. Fand das heute Morgen also auch wirklich erstaunlich. Das Nobelkomitee schlägt ja da diesen großen Bogen und sagt eben, diese Arbeiten seien wichtig für das Verständnis der Entwicklung des Universums und des Platzes der Erde im Kosmos. Also man hat so ein bisschen geguckt, was kann man denn in der Weltall noch auszeichnen, und da sind diese wohl übrig geblieben. Miteinander zu tun hat das alles nichts.
Sie haben alle drei Preisträger viele Male getroffen und auch mit ihnen gesprochen. Fangen wir mit James Peebles an. Was ist seine Leistung für die Kosmologie?
Er ist einfach unglaublich prägend über die Jahrzehnte. Er ist mehr als ein halbes Jahrhundert in diesem Bereich tätig und hat eben schon Anfang der 60er Jahre gemeinsam mit anderen Forschern erkannt, dass es so eine Art Nachleuchten des Urknalls geben müsste, wenn man eben glaubt, dass das Universum aus einem sehr dichten, sehr heißen Anfangszustand hervorgegangen ist. Und wenige Jahre, nachdem man das erkannt hat, haben dann Astronomen das tatsächlich entdeckt. Und dann hat eben Peebles immer weiter wieder wirklich wichtige Beiträge geliefert und ist somit so ein Vater dieses Standardmodells, nachdem das Universum nur zu etwa 5% aus der Materie besteht, die wir so aus dem Alltag kennen, aus der wir auch selber bestehen. Etwa 25% des Kosmos sind offenbar dunkle Materie, die anzieht, die aber nicht leuchtet und die man nie zu sehen bekommt. Und rund 70% des Kosmos sind dann noch geheimnisvoller. Das ist wohl dann diese dunkle Energie, die den Kosmos immer schneller auseinandertreibt. Und ganz klar, dieses Modell gäbe es ohne die Arbeiten von Jim Peebles so nicht.
Das heißt aber auch, dass in diesem Jahr damit eine Theorie ausgezeichnet wurde.
Das ist so, absolut. Das hat mich auch ein wenig überrascht. Jim Peebles selber lacht selber immer, dass er sagt, na, es sei doch sehr erstaunlich, dass man auf der einen Seite ein wunderbares mathematisches Modell habe, das sehr gut irgendwie den beobachteten Aufbau des Kosmos beschreibt. Auf der anderen Seite wisse man aber überhaupt nicht, woraus nun eigentlich dunkle Materie und dunkle Energie bestehen. Und das ist eben tatsächlich vollkommen unklar. Das heißt, die beiden Hauptkomponenten des Universums sind vollkommen rätselhaft. Man weiß nicht, was dahinter steckt. Also womöglich löst sich das alles ja mal mit einer anderen Theorie noch auf. Ich bin sehr gespannt, wie die Astronominnen und Astronomen diesen Nobelpreis in 20 oder 30 Jahren beurteilen.
Wir haben es schon gesagt, Sie haben James Peebles oft getroffen. Was ist da für ein Mensch? Was haben Sie für einen Menschen kennengelernt?
Das ist ein überragender Forscher, der gleichzeitig aber unglaublich bescheiden auftritt. Der hat ein Standardbuch geschrieben. Ganze Generationen von Astronomen und Kosmologen kennen ihn, ja verehren ihn geradezu, kann man sagen. Ist ein ganz großer, schlaksiger Mensch, so ein bisschen Typ Prinz Charles, mit einem herrlichen Humor. Man kann im Gespräch mit ihm sehr viel lachen und er mag es ganz besonders, die beobachtenden Astronomen ein bisschen zu provozieren, indem er Wetten vorschlägt und sagt, na, da oder da müsst ihr mal nachgucken und ich wette, wenn ihr das findet, dann gibt es einen Kasten Rotwein oder nicht. Also wenn einer für theoretische Arbeiten einen Nobelpreis verdient hat, dann sicherlich Jim Peebles.
Er teilt sich diesen Nobelpreis ja mit Michel Mayor und Didier Queloz. Wie muss man sozusagen diese beiden zusammenbringen? Also 50% für Peebles und die anderen 50% für die beiden anderen. Wie passen die aber sozusagen von der Physik, von der Kosmologie, von der Astronomie zusammen?
überhaupt nicht, passen sie eben zusammen, sie arbeiten was vollkommen anderes. Ich bin mir auch sicher, die kennen sich persönlich kaum, die sind vielleicht mal bei allgemeinen Konferenzen gewesen, aber miteinander gearbeitet haben die nie. Hier geht es eben darum, dass Jim Peebles einmal die Kenntnis vom Aufbau des Universums insgesamt stark geprägt hat und Major und Kelo sind nun eben die, die gezeigt haben, im ganz Kleinen praktisch, was sich dort komplett anderes entwickelt im Universum oder wie die Stellung unserer Erde ist, indem sie eben Anfang der 90er Jahre mal angefangen haben, nach Planeten zu suchen, haben dann ja tatsächlich diesen ersten sonnenähnlichen Planeten entdeckt, den ersten Planeten entdeckt, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Also insofern haben sie da tatsächlich ein ganz neues Feld damals eröffnet, waren da auch durchaus mutig. Und naja, ist ein bisschen interessant, dass das Nobelkomitee die jetzt ausgezeichnet hat. Es gab vorher schon zwei Planeten, die Astronomen gefunden hatten, allerdings bei einem Pulsaren, bei einer Sternleiche. Und deswegen geht man jetzt ja ausdrücklich darauf, die bekommen den Preis für die erste Entdeckung eines Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern. Die allerersten Planeten haben sie aber nicht gefunden.
Sagt unser Astronomie- und Astrophysik-Experte Dirk Lorenzen aktuell in New York. James Peebles erhält die Hälfte der Auszeichnung für seine theoretischen Arbeiten in der physikalischen Kosmologie. Er hat wie eine Art Lotse unser Verständnis von der Entstehung unseres Universums entscheidend geprägt. Eine Stunde vor der Sendung konnte ich mit Professor Bruno Leib und Gut von der Europäischen Südsternwarte ESO telefonieren und ich habe ihn gefragt, was die wichtigsten Wegmarken der wissenschaftlichen Arbeit von Peebles sind.
Also Peebles hat diesen heißen Urknall durchgerechnet und hat dann die Entwicklung des Universums durchgerechnet bis zum heutigen Zeitpunkt. Und da sind diese zusätzlichen Komponenten wie die dunkle Materie und die dunkle Energie, die in den letzten 20 Jahren oder so hervorgekommen sind, die sind ganz entscheidend gewesen. Also die Grundlagen für das Modell, das wir heute alle benutzen, die kommen schon von James Peebles.
Und zwei Begriffe, die man immer wieder dann auch nochmal nennen muss sozusagen. Der eine heißt Hintergrundstrahlung und der andere heißt kosmologische Konstante. Da spielt Einstein natürlich auch mit. Welche Bedeutung haben diese beiden Begriffe in und für die Arbeiten von Peebles?
Also Peebles hat die Grundlagen für die Berechnung der kosmologischen Hintergrunds Strahlung gemacht. Die hat er als Theoretiker dargelegt, das war schon ganz früh. Und die ganzen Entwicklungen seither sind entlang dieser Rechnungen, die er gemacht hat, entwickelt worden. Und deswegen würde man sagen, also damals, wie der Nobelpreis für die Hintergrundstrahlung vergeben wurde, COBE, da hat alle Welt gesagt, ja und Peebles, wieso hat der den Preis nicht auch bekommen? Also damals wäre eigentlich der natürliche Moment gewesen, den Nobelpreis an James Peebles auch zu vergeben. Dass das jetzt passiert ist, ist nur späte Gerechtigkeit. Es ist völlig in Ordnung, dass er jetzt den Preis dafür bekommt. Die kosmologische Konstante, das ist eine komplizierte Geschichte. Die wurde von Einstein eingeführt, um seine Modelle des Universums zu stabilisieren. Und dann hat er sie wieder verworfen, wie erkannt wurde, dass das Universum sich ausdehnt. Jim Peebles hat sehr früh Verbindungen hergestellt von dieser kosmologischen Konstanten in die Teilchenphysik und was für Möglichkeiten in der Teilchenphysik vorhanden sind. Und da hat er eben sehr früh Ideen entwickelt, die eine kosmologische Konstante erklären können. Und die beschleunigte Expansion des Universums, die im 2011 den Nobelpreis erhalten hat, die hat dann gezeigt, dass eine solche Komponente, möglicherweise die kosmologische Konstante oder wie wir sie heute als dunkle Energie bezeichnen, dass die auf jeden Fall noch vorhanden ist. Ob die dunkle Energie die kosmologische Konstante ist oder nicht, das müssen wir noch feststellen. Soweit sind wir noch nicht.
Vor einem halben Jahrhundert war Kosmologie eine fast rein theoretische Wissenschaft, quasi mehr eine Philosophie. Wie hat sich das geändert in diesen 50 Jahren?
Das hat sich dadurch geändert, dass wir die Möglichkeit jetzt haben, diesen heißen Urknall, der ja wirklich hypothetisch war, richtig durchmessen zu können. Und da gibt es verschiedene Grundlagen dafür. Die eine ist eben diese Hintergrundstrahlung. Das ist der Überrest des ursprünglichen heißen Universums, das eben von George Gamow ursprünglich auch propagiert wurde und dann eben von Jim Peebles durchgerechnet wurde. Und das andere ist die Elementhäufigkeit, also vor allem Helium oder schwerer Wasserstoff, die wir im Universum messen können. Die sind in den allerersten 3 Minuten entstanden des Universums und diese Nuklearhäufigkeiten passen ungemein gut zusammen mit den übrigen Ideen über den heißen Urknall. Und da hat Jim Peebles verschiedentlich dazu beigetragen, um das Universum besser verstehen zu können.
sagt Bruno Leib und Gut von der Europäischen Südsternwarte ESO über den Physiknobelpreisträger 2019, James Peebles, nach dem übrigens ein Kleinplanet im Asteroidengürtel benannt wurde. 18242 Peebles. Und um einen Planeten geht es auch bei den beiden anderen Nobelpreisträgern, Didier Queloz und Michel Mayor von der Universität Genf. Und um einen ganz besonderen Planeten, der erste Exoplanet, der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Frank Rothelüschen, wie ist es denn den beiden Schweizern gelungen, diesen Exoten aufzuspüren?
Ja, die Geschichte beginnt im Januar 1995. Da nahm Didier Queloz, damals noch Doktorand an der Universität Genf, an einem Observatorium in Südfrankreich einen Stern namens 51 Pegasi ins Visier. Der ist rund 50 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und dabei bemerkte er etwas Seltsames. Und zwar war das Licht des Sterns nicht immer gleich, sondern es schwankte. Mal sah es so aus, als würde sich der Stern auf die Erde zubewegen. Dann wieder, als würde er sich wegbewegen. Queloz hatte zunächst Angst, etwas am Messinstrument kaputt gemacht zu haben, und deshalb hat er seinem Doktorvater Michel Mayor gar nichts davon erzählt, aber dieser Fehler an der Messkurve, der wollte einfach nicht weggehen. Also kam Queloz zu dem Schluss, dass ein Planet hinter dem Ganzen steckt, der 51 Pegasi umkreist. Und zwar zieht dieser Planet mit seiner Schwerkraft am Stern und bringt ihn dadurch zum Schwanken.
Und er hat sich dann irgendwann auch mal getraut, seinen Professor Michel Mayor ins Vertrauen zu ziehen und ihn über diese Entdeckung zu informieren.
Ja, aber als er seinem Professor davon erzählte, war der zunächst skeptisch und sagte, lieber erst nochmal nachmessen. Das machten die beiden dann auch im Juli 95, und dann war ihnen klar, sie hatten tatsächlich den ersten Exoplaneten entdeckt, der um eine Sonne kreist. Dieser Planet ist ein Gasriese wie Jupiter und rast extrem nahe und extrem schnell um seinen Stern, also einmal herum in gut 4 Tagen. Und zum Feiern bei den beiden soll es dann übrigens Kuchen und Schaumwein gegeben haben, aber die Fachwelt reagierte erst noch ein bisschen skeptisch, aber dann konnten andere Astronomen die Entdeckung bestätigen. Ja, und dafür erhalten die beiden nun den Nobelpreis.
Die Frage ist ja auch immer, was passte in diese Zeit? War diese Entdeckung damals für die Fachwelt überraschend?
Ja, es gab natürlich Astronomen, die an die Existenz von extrasolaren Planeten geglaubt hatten, die auch danach gesucht hatten. Doch weite Teile, muss man sagen, der Fachwelt waren doch eher skeptisch, und viele dachten, dass es so etwas wie unser Sonnensystem, dass es womöglich einzigartig im Universum ist oder zumindest sehr selten. Ja, und diese Annahme hatten Mayor und Queloz doch sehr eindrucksvoll widerlegt. Und sie leiteten damit auch einen regelrechten Forscherboom ein. Da wurden also dann tatsächlich spezielle Satellitenmissionen aufgelegt. Da wurden extra Teleskope gebaut und zum Beispiel Satelliten auch wie die berühmte Kepler-Mission.
Was können denn Satelliten bei der Suche nach Exoplaneten besser als Teleskope am Boden, mit denen zum Beispiel Mayor und Queloz damals ihre Entdeckungen gemacht haben?
Ja, die beiden Schweizer hatten ja die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode verwendet. Die nutzt eben aus, dass der Planet seinen Stern durch seine Gravitation regelrecht zum Torkeln bringt. Aber damit lassen sich dann vor allem bestimmte Sorten von Exoplaneten aufspüren, insbesondere riesige Gasplaneten, ähnlich wie Jupiter. Auf einem Satelliten im Weltall dagegen lässt sich eine andere Methode verwenden, die sogenannte Transitmethode. Das Prinzip davon, ein Planet, der sich von der Erde aus gesehen vor seinen Stern schiebt, der verdeckt ihn für ein paar Stunden. Das ist also eine Art Planetenfinsternis. Und für ein paar Stunden wird der Stern also dunkler, was sich mit einer Kamera messen lässt. Ja, und mit dieser Technik hat insbesondere der NASA-Satellit Kepler bis zu seinem Missionsende vor einem Jahr mehr als 2500 Exoplaneten entdeckt. Also ein wirklich eindrucksvolles Resultat.
Gewaltige Hoffnungen ruhten ja auf diesem Satelliten Kepler. 2001 wurde er bewilligt. Ein Weltraumteleskop, so groß wie ein VW-Bus, bestückt mit einer hochempfindlichen Digitalkamera und bis heute das schärfste Auge der Planetenjäger.
1-0 and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own.
Seit März 2009 kreist er mit der Erde um die Sonne und starrt auf immer dasselbe kleine Himmelssegment im Sternbild Schwan. Anfang 2010 veröffentlichten die Forscher erste Daten. Die ersten von Kepler entdeckten Exoplaneten, allesamt heiße Gasriesen. Im Januar 2011 folgt Kepler 10, der erste Felsplanet, den der Satellit gefunden hat. Ebenso wie Corot 7b ist er viel zu heiß, als das Leben auf ihm möglich wäre. Dann, am 2. Februar, lädt die NASA zu einer Pressekonferenz.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Euphorisch verkündet NASA-Astronom Jack Lissauer die bislang spektakulärste Entdeckung, Kepler 11, ein Planetensystem.
All six of them.
Kepler 11 besteht aus 6 Planeten, die alle denselben Stern umkreisen. Dieser Stern ist sonnenähnlich und etwa 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Das Licht, das Kepler heute sieht, hat den Stern zu jenem Zeitpunkt verlassen, als Julius Caesar die Welt eroberte.
Leben dürfte es auf keinem der Planeten geben. Dazu ist es auf ihnen viel zu heiß.
So, this is the server room for the Science Operations Center.
Das ist unser Serverraum. 7 Schränke mit Computern, 200 Festplatten, Speicherkapazität 138 Terabyte. Hier laufen unsere Datenanalysen.
Am Ames-Forschungszentrum der NASA macht John Jenkins die Tür zum Serverraum schnell wieder zu. Zu laut dröhnt die Lüftung, die die Rechner kühlt. Jenkins ist mitverantwortlich für die Datenanalyse.
Mein Job besteht darin, die Software zu entwickeln, mit der sich die Signale aus den Rohdaten von Kepler filtern lassen. Wir sprechen hier über sehr schwache Signale. Ein erdähnlicher Planet ist rund 10.000 Mal kleiner als der Stern, den er umkreist. Immer wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, schattet er dessen Licht ein wenig ab. Nach diesem regelmäßigen Flackern suchen wir in den Daten von Kepler. Denn das lässt auf den wiederholten Durchzug eines Planeten schließen.
Die Rohdaten von Kepler. Ins Akustische übertragen ein chaotisches Rauschen. Scheinbar. Denn mit raffinierten mathematischen Methoden schaffen es die Experten, Muster aus dem Chaos zu destillieren. Periodische Muster, beschleunigt und in ihrer Tonhöhe verändert, um sie für uns hörbar zu machen. Ein Indiz für einen extrasolaren Planeten.
Ice cream! Ice cream!
It's much like listening to, say, a barbershop quartet.
Es ist so, als würde man einem A cappella-Chor zuhören. Und der Bass und der Bariton haben ein paar Bierchen zu viel getrunken und singen deshalb schief und viel zu laut. Dennoch ist unser Ohr in der Lage, aus diesem Chaos die Melodie des Tenors herauszuhören.
Die Melodie des Tenors entspricht dem eigentlichen Signal, dem Kreisen des Planeten um seinen Stern. Die schiefen Töne von Bariton und Bass dagegen sind Störsignale. Sonnenflecken auf der Oberfläche des Sterns, die seine Helligkeit vorübergehend dämpfen und dadurch einen Planeten vorgaukeln können.
Kepler 4b. Sternbild Drache. Entfernung 1631 Lichtjahre. Umlaufdauer 3,21 Tage. Größe 4-facher Erdradius. Temperatur auf der Oberfläche 2000 Grad.
Kepler, der Satellit für und bei der Suche nach Exoplaneten, von denen die Astrophysiker inzwischen 4000 kennen. Und spannend und interessant ist dabei die Frage, wie unterschiedlich diese Exoplaneten sind, wie groß und vielfältig der Formenreichtum. Das habe ich Professor Dr. Heike Rauer gefragt. Sie ist Direktorin vom Institut für Planetenerforschung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ich habe sie via Handy erreicht, denn sie ist auf einer Tagung in Marseille, wo es um die Mission Plato geht, die künftig erdgroße Exoplaneten suchen soll.
Die Exoplaneten zeigen eine Vielfalt, die so nicht erwartet wurde. Gleich die Entdeckung von Michel Mayor, Didier Queloz, war ja eine große Überraschung. Niemand hat mit einem Gasriesen gerechnet, der so nah an seinem Stern ist, dass er nur 4 Tage Umlaufperiode hat. Nächste Entdeckung waren Gasriesen auf elliptischen Orbits. Wir haben Planeten, die in ihrem Massebereich zwischen Erde und Uranus-Neptun liegen, wenn man es mit den Planeten im Sonnensystem vergleicht. Solche Planeten gibt es in unserem System gar nicht. Wir haben Planeten, die gegen den Drehsinn des Sterns laufen, das heißt umgekehrt um den Stern laufen, als man es erwarten würde. Auch das war eine völlige Überraschung. Und eigentlich war jede Messung, jede neue Art Messung, die man gemacht hat, etwas, was ein Ergebnis gab, mit dem man einfach so nicht gerechnet hat.
Wir haben schon über den Formenreichtum dieser Exoplaneten gesprochen und wir haben letzte Woche schon gemeldet, dass es sogar einen Exomond gibt oder sogar Exoplaneten, die es nach dem Standardmodell der Planetenentstehung gar nicht geben dürfte. Also was verraten diese Exoplaneten uns über physikalische Prozesse, die zur Geburt von Planeten und Planetensystemen verantwortlich sind?
Ja, sie geben uns zum ersten Mal Beobachtungen, Randbedingungen für die Planetenentstehungsprozesse, mit denen wir die Modelle vergleichen können. Was wir schon länger kennen, sind Beobachtungen von Gas- und Staubscheiben um Sterne herum, in denen Planeten entstehen. Jetzt mit den großen Radioteleskopen, zum Beispiel dem Projekt ALMA von der ESO, von der Europäischen Südsternwarte, hat man zum ersten Mal Aufnahmen gemacht, wo man solche Gas-Staubscheiben um Sterne sieht mit Planeten darin, wie sie gerade entstehen. Das ist eine völlig neue revolutionäre Beobachtung, die wir haben. Mit der Zeit verschwindet dann diese Gas- und Staubscheibe und die Planeten können noch nichts verändern. Und das Endprodukt sind dann die Planetensysteme und diese beobachten wir dann wiederum in der Exoplanetenforschung, indem wir die Vielfalt von Planeten und Planetensystemen erkunden. Das heißt, wir sehen die frühe Phase und wir sehen das Endprodukt. Das ist etwas, das es vor 10 Jahren so noch gar nicht gab. Und Planeten, die Exoplaneten seit 1995, an Michel Mayor und die Kelos Entdeckung, Planetenscheiben in dieser Auflösung ist noch neuer, ist seit wenigen Jahren. Damit können wir Planetenentstehungstheorien viel besser überprüfen, als man es früher konnte.
Fast ein Vierteljahrhundert ist ja seit der Entdeckung von Mayot und Kelos vergangen. Wann, denken Sie, wird man eine zweite Erde im All finden?
Ja, also unsere Pluto-Mission, das ist ja eines der Ziele, das wir haben, also einen Planeten in der bewohnbaren Zone, um einen sonnenähnlichen Stern zu finden oder möglichst viele davon. Das zweite Ziel ist, die Diversität weiter zu erforschen und wir wollen Ende 26 starten. Das ist also gar nicht mehr so lange hin. Der nächste Schritt natürlich ist nicht nur den Planeten zu finden, Masse, Größe, Orbit zu bestimmen, sondern der nächste Schritt ist dann auch die Atmosphären zu messen. Und Atmosphärenzusammensetzungen messen für extrasolare Planeten kann man schon heute, für die großen Gasplaneten. Wir haben auch hier Missionen, die in der Planung sind. Das ist in Europa die Ariane-Mission, die 28 starten wird. Dann haben wir das James-Webb-Teleskop, was noch vorher starten wird. Aber wenn wir die Atmosphären einer zweiten Erde detektieren wollen und die Zusammensetzung zum Beispiel nach Sauerstoff nachweisen wollen, dann sind wir in den 30er, 40er Jahren in Projekten, die jetzt erst in der Anfangsplanung sind.
Sagt Professor Dr. Heike Rauer, Direktorin des Instituts für Planetenforschung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, über die Formenvielfalt und künftige Missionen für die Suche nach Exoplaneten. Das war Forschung aktuell heute über den Physiknobelpreis 2019. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute James Peebles, Michel Mayor und Didier Queloz für ihre Beiträge zum Verständnis der Evolution des Universums und dem Platz der Erde im Kosmos mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Mit dabei waren Dirk Lorenzen, Frank Rothelüschen, Christiane Knoll, Tanja Heser. Sie können alles im Netz nachlesen und nachhören. Dafür hat Arndt Reuning gemeinsam mit Wulf Wilde gesorgt. Morgen dann dreht sich alles um den Chemie-Nobelpreis. 16.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Bis dahin verabschiedet sich Uli Blumenthal.
Sternzeit. 8. Oktober. Sommeranfang auf dem Mars. Während die Sonne bei uns vor gut 2 Wochen den Himmelsäquator nach Süden überschritten und damit den kalendarischen Herbstbeginn markiert hat, beginnt auf dem Mars heute der nördliche Sommer. Jahreszeiten gibt es nämlich nicht nur auf der Erde. Man beobachtet sie auch bei anderen Planeten im Sonnensystem. Der Neigungswinkel der Erdachse beträgt rund 23,5 Grad. Ähnlich stark sind die Drehachsen von Mars, Saturn und Neptun geneigt. Dagegen drehen sich Merkur, Venus und Jupiter ziemlich aufrecht stehend um ihre Achse. Auf dem Mars beginnt heute der Sommer, zumindest auf der Nordhalbkugel des roten Planeten. Das bedeutet auch dort, dass die Sonne heute jedem Punkt auf der Nordhalbkugel den längsten Tag des Marsjahres beschert. Während die Sonne für Erdbewohner zum Sommeranfang an der Grenze zwischen Stier und Zwillingen zu finden ist, steht sie vom Mars aus gesehen heute nahe der Grenze zwischen Wassermann und den Fischen. Denn obwohl die Marsachse ähnlich stark geneigt ist wie die Erdachse, die Ausrichtung ist eine ganz andere. Die Marsachse zeigt nicht, wie bei uns, auf den Polarstern im kleinen Bären, sondern auf einen Punkt nahe der Grenze zwischen Schwan und Cepheus. Der helle Stern Deneb im Schwan steht knapp 9 Grad entfernt. Als Nordstern auf dem Mars ist Deneb daher nur bedingt zu nutzen. In rund 7500 Jahren wird sich die Erdachse so weit verdreht haben, dass auch bei uns Deneb nur noch rund 9 Grad vom Himmelspol entfernt ist.